Ja, guten Abend. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr fast mitten in der Woche hier seid, dass wir gemeinsam Teen Mat haben dürfen. Und ich bin richtig begeistert über die Predigtserie, in der wir gerade sind. Ihr dürftet mich am Sonntag hier per Stream hören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr die Botschaft dahinter aufgenommen habt und jetzt darf ich live zu euch predigen. Und wenn ich ehrlich bin, ist mein Herz total voll und mein Notizbuch sehr leer. So, das ist meine Predigt von heute Abend. Ich habe die schon länger so vor zu predigen, aber ich kann noch nicht die vorzubereiten. Und jeder, der sagt, okay, also da fehlt noch etwas, am Sonntag dürft ihr die dann bei Mosaik Info dann die komplett reine Version dann hören oder nachhören, bitte natürlich hier sein. Es geht um diesen Kulturwert, natürlich, übernatürlich. Wir sind eine Pfingstbewegung, Amen. Wir sind eine Pfingstgemeinde und wir sind auch eine Gemeinde Gottes. Und Gemeinde Gottes bedeutet, wir rechnen mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, wie wirkt der Heilige Geist? Und mir war, es gibt einen Mann in der Bibel, es gibt ganz, ganz viele Menschen, aber es gibt einen Mann, der verkörpert für mich diesen Begriff natürlich und übernatürlich in einer sehr schönen Art und Weise. Wir waren gemeinsam mit einigen von euch in Ulm letzten Donnerstag und haben dem Stefan Vatter zugehört und dem Daniel Dallmann und dem Johannes Schneider und dem Cyril. Einer hat eine noch wertvollere Predigt als die andere gehalten im Rahmen von unserer Ekklesia-Leitertagung. Und auch Stefan Vater hat zwei Themen gehalten. Und als er so sprach, dachte ich, ist es nicht interessant, dass eine Schulung, die für Pastoren ist, für Hauptleiter, und da war so ein kleines Paradigmenwechsel. Man hat ganz bewusst gesagt, man möchte die Hauptleiter ansprechen. Aber am Ende wurden Themen angesprochen, wo ich sage, also die würde ich jedem Kind auch predigen. Also offensichtlich brauchen wir, egal wie alt wir sind, immer noch dieselben Themen und stehen noch an denselben Baustellen wie Kinder oder wie jeder andere auch. Und Stefan Vatter hat vor allem betont, und das möchte ich heute Abend auch tun, dass Dankbarkeit so eine Waffe ist, so ein Schlüssel zum Leben. Und sprach über die 5 Steine von David und wie David diese Steine genommen hat und gegen Goliath gekämpft hat. Und er sagte, in meinem Leben ist unter anderem ein Stein Dankbarkeit. Und mich hat es so inspiriert und ich dachte, ich werde auch über meine 5 Steine predigen, die wichtig sind für mein Leben, wo ich sage, das sind so Waffen, die ich einsetze. Und tatsächlich ist Dankbarkeit auch so ein ganz entscheidendes Werkzeug, so ein Tool. Da gibt es viele Lieder, die wir vielleicht manchmal einfach so singen, aber wir vergessen eigentlich, was wir da singen. Neulich sah ich einen Post, da schrieb jemand, die Bibel sagt, er hat gar nicht auch referiert auf die Bibel, aber da heißt es nicht count your burdens, sondern count your blessings, name them one by one, and it will surprise you to see what the Lord has done. So, ich weiß nicht, ob es dir geht so wie mir. Manchmal ist das Leben schwer und dann zählst du auf und das geht schief und der stresst und das ist gerade nicht in Ordnung. Kennt ihr solche Tage? Wer kennt die? Oder bin ich der Einzige, der solche Tage kennt? Wisst ihr, und manchmal ist das so ein bisschen wie Aprilwetter heute, oder? Das Leben ist, wenn ich ehrlich bin, die letzten 1,5 Jahren waren äußerlich gesehen die erfolgreichsten meines Lebens. Überall Wachstum und noch mehr Wachstum. Und gleichzeitig Jahre, wo ich sage im Nachhinein, boah, also auf den einen oder anderen Kampf hätte ich gerne verzichtet. Den habe ich nicht gerufen, den brauche ich nicht unbedingt. Aber Gott wollte, dass ich in diesem Kampf stehe. Und wir feiern die Siege, aber es gibt keine Siege ohne Kampf, oder? Es gibt keine Siege ohne Kampf. Und im Leben sind wir eben nicht gefordert, sofort im Himmel zu sein. So, ich kenne die Menschen, die wünschen sich heute schon im Himmel zu sein. Keine Konflikte, kein Stress, kein Leid, kein Schmerz, keine körperlichen Schmerzen, aber auch keine seelischen Schmerzen. Sie wünschen sich und Gott sagt, nein, du bist auf Erden. Und ich traue dir den einen oder anderen Schmerz zu. Und ich traue den einen oder anderen Konflikt zu, die eine oder andere Last. Und jetzt bist du gefragt, deine Sorge zu nehmen und auf Gott zu werfen. So, meine Frau ist so eine sorgenvolle Frau und ich wiederhole das immer wieder fast murmelmäßig. Hey, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Gott ist Gott, du bist nicht Gott, Gott ist Gott. Und wie demütigst du dich, indem du sagst, Gott, hier, du bist in Kontrolle. Ich nehme meine Sorgen und ich werfe sie dir zu. Das Problem ist, man wacht am nächsten Morgen auf und dieselbe Sorge lacht dich schon wieder an. Ich bin schon wieder da. Kennt ihr das? Edge, mich gibt's immer noch. Und am liebsten würde ich diese kleinen Dämonen, die keine Dämonen sind, aber diese kleinen, was auch immer, Quälgeister einfach nehmen und verprügeln, weg mit dir. Aber sie lachen dich schon wieder an mit ihrem hässlichen Gesicht. Und an der Stelle ist die Frage, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns dominieren von ihnen? Oder nehmen wir sie immer wieder neu und wir werfen sie auf Jesus. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Waffe im Leben, dass wir nicht lernen, dass wir nicht verlernen, dankbar zu sein. Wenn ihr die Bibel mitgebracht habt, dürft ihr aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 17, da ist dieser berühmte Kampf, das ist die Kinderstundengeschichte schlechthin, David gegen Goliath, der Zwerg gegen den Riesen, wobei David kein Zwerg war, sondern die Bibel sagt schön von Angesicht und wahrscheinlich war er ein starker Mann, aber im Vergleich zu diesem Riesen und wer Größenvergleiche mal sich anschaut, ich benenne jemanden einen Riesen in der Church und der ist nur 20 Zentimeter größer als ich, ja, aber dennoch, wenn du uns vergleichen würdest, dagegen wäre ich ein kleiner Zwerg, 20 Zentimeter, nun, dieser Größenvergleich ist ein ganz anderer. Da ist jemand 3 Meter groß, riesig, ein echter Bär, so jemanden hat die Welt noch nicht gesehen und er tritt auf und er verhöhnt das Heer Israels. Und das Unglaubliche ist, das ganze Heer Israel hat nichts Besseres zu tun, als sich die Lüge 40 Tage lang anzuhören. Und wisst ihr noch, bevor er angefangen hat zu reden, war das Herz dieses Heeres schon eingeschüchtert. Sie waren schon ängstlich, sie waren verängstigt. Und ich habe das schon oft hier gesagt, Angst ist eine Waffe des Feindes. Und es ist wichtig, dass wir auf diese Waffe nicht reagieren, sondern dass wir den Schild des Glaubens anziehen und dass wir auf diese Waffe reagieren, indem wir sagen, Gott ist auf unserer Seite. So, aber das sagt das Volk Gottes nicht, sondern sie stehen da, und sie hören die Reden des Feindes an jeden Tag neu. Und es ist wie in einem schlechten Film. So wie diese Sorge, die dich anlacht, aber diesmal war das keine virtuelle Sorge, sondern diesen Typen gab es wirklich. Und er wurde jedes Mal noch frecher und verhöhnte das Heer Israels. Und alles, was sie tun, ist, sie hören zu. Und am Anfang fühlten sie sich so halbstark. Nach 40 Tagen fühlten sie sich, als ob sie gar nicht da wären. Da war keiner mehr mutig. Warum? Weil sie der Lüge oder den Worten des Feindes zu viel Raum geschenkt haben. Und ich glaube, das ist eine Gefahr. Worauf schaust du? Welche Worte hörst du? Wie oft hörst du die falschen Worte? Und vielleicht haben sie so ein Körnchen Wahrheit, aber sie sind dennoch falsch. Und diese falschen Worte, du hörst sie und sie prägen dein Denken und sie werden immer, immer größer. Und am Ende sind sie die Realität, scheinen sie wahr zu sein, die Wahrheit, aber sie sind nicht Wahrheit. Und an dieser Stelle ist es so wichtig, mal rauszukommen aus diesem Film, in dem wir manchmal sind, zu sagen, was ist denn wirklich wahr? Und da ist es vielleicht manchmal auch gut, dass jemand, der gar nicht in diesem Film beteiligt ist, von außen kommt und sagt, hey, es sieht doch eigentlich anders aus. So, den ersten Vers, den ich uns vor Augen führen möchte, ist die Antwort, die David dem König Saul gibt. Vers 34. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es von seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So, ich liebe diesen Satz oder diese Sätze, seitdem ich ein Kind bin. Und jedes Mal neu, wenn ich die lese, denke ich, David, du bist solch ein Held. Ja, da kommt ein kleiner 17-jähriger Junge und erzählt dem König, was er so jeden Tag tut. So, wenn du ihm reden hörst, denkst du, Mann, du bist ja ganz schön eingebildet, oder? So, wenn nun ein Löwe kommt, dann stelle ich mich gegen den Löwen, kommt ein Bär, der hat auch keine. Aber dennoch erzählt David keine Märchen, sondern die Wirklichkeit, die Realität. Und die Realität ist, hier ist ein kleiner Junge, der irgendwann mal die Schafe seines Vaters anvertraut bekommen hat. Und der diese Schafe gehütet hat, als wäre es Israel. Wir wissen nicht, wie viele Schafe David hatte, ob 50 oder 10, aber für ihn war dieser Job so wichtig, als wäre er der König von Israel. Später wird er sagen, und ich hüte diese Millionen von Menschen, aber ich mache es mit demselben Herzschlag, wie ich die Schafe meines Vaters gehütet habe. Und an der Stelle, Gemeinde Jesu, wir sind auch solche Davids, solche geistlichen Hirten. Wir dürfen aufeinander Acht geben. Wir dürfen schauen, wo sind unsere Menschen. Wir dürfen ein Herz für sie haben. Vor einer Woche sind wir unterwegs gewesen an Muttertag oder keine Ahnung, wie lange das her ist. Hilf mir fast, ach, egal. So, und das haben wir vor einem Jahr gemacht und ich war selber 3 Tage unterwegs, unsere ganzen Pastoren waren unterwegs und wir haben Rosen verteilt, denn Lockdown war komisch, ihr erinnert euch, kein Gottesdienst, wir haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Und jetzt ein Jahr später, was waren wir dankbar, dass die allermeisten mittlerweile wieder in den Gottesdienst kommen. Aber nicht alle, es gibt manche Menschen, die sind seit einem Jahr nicht in den Gottesdienst gekommen, ist das krass? Also ich finde das krass. Und natürlich sind die Gründe da und man kann die Gründe verstehen und ich will an dieser Stelle niemandem ein schlechtes Gewissen machen und sagen, hey, wenn du nicht kommst, bist du ein schlechterer Christ. Aber es ist nichtsdestotrotz kein gesunder Zustand. Und da auf Tuchfühlung zu kommen und dann klingelst du und ich habe festgestellt, ich habe eigentlich einen Abend eingeplant, aber nach einem Abend hatte ich gerade 3 Rosen verteilt, denn jeder hat gesagt, komm rein und dann hat man 1 Stunde geredet über Gott und die Welt und viel Dankbarkeit und viel Schönes gehört und über den Stream und so weiter und so fort. Aber man hat nicht nur Gutes gehört, sondern man hat auch gehört, oh, die Masken, die stören mich. Und mir war, wenn eine Maske mich stört, in den Gottesdienst zu kommen, wenn eine Maske mich abhält, was wird mich dann abhalten, nicht in den Himmel zu kommen? Versteht ihr diesen Gedanken? Ich meine, für ein paar wenige mag das ein medizinischer Grund sein, aber bei manchen ist es doch einfach eine Art Bequemlichkeit. Und es stört mich. Und wisst ihr, ich trage diese Masken auch schrecklich ungern. Ich mag die gar nicht. Aber ich glaube, Gottesdienst und Begegnung mit anderen Menschen ist wichtig. Und deswegen will ich gerne diese Einschränkung auf mich nehmen, damit ich Gemeinschaft habe mit anderen Menschen. Und dann gibt es noch ganz andere Gründe. Aber worum es mir geht, ist, du bist solch ein David und du darfst sagen, mein Herz ist bei meinen Menschen. Und das habe ich schon bei der letzten Teamnight gesagt. Ich kenne nicht alle und du kennst nicht alle, aber wenn jeder von uns auf seine Menschen achtet, dann ist, glaube ich, auf jeden geachtet. Und das ist genau die Botschaft, die David sagt. Ich hütete nicht mal meine Schafe, sondern die Schafe meines Vaters. Und dann gab es einen Bären, der hat sich aufgemacht und hat 1 meiner Schafe angegriffen. Wie frech ist denn das? Und David sagt nicht, das kann nicht vorkommen, sondern es ist vorgekommen. Und leider ist das die Realität, auch in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Schafe angegriffen worden sind von irgendwelchen Löwen und Bären. Und jetzt können wir sagen, einer weniger. Oder wir können sagen, aber wir nehmen diesen Verlust nicht hin, sondern wir rennen dem Bären hinterher. Und an dieser Stelle sagt David, und dann ergriff ich ihn beim Bart und ich schlug ein. Aber das Herz ist, ich lasse es nicht zu, dass ein Schaf verloren geht. Und ich finde diese Herzenshaltung, wenn das die Herzenshaltung von dir und von mir ist. Nun, meine muss es sein, weil ich Pastor bin. Aber wer ist ein Pastor? Ein Pastor ist ein Hirte und ich will dir sagen, wir alle sind berufen, Hirten zu sein. Kennt ihr die Frage, die Gott dem Kain stellt, wo Gott sagt, hey, wo ist dein Bruder? Und seine Antwort ist, bin ich denn meines Bruders Hüter? Was wäre denn die richtige Antwort? Ja, ich bin meines Bruders Hüter. Er ist mein Bruder. Sie ist meine Schwester. Per Definition haben wir ein Auge aufeinander und sind wir einander wichtig. Und wie es dem anderen geht, kann mir nicht egal sein, oder? Seid ihr bei mir? Es kann mir nicht egal sein. Und ich glaube, Gott möchte dich gebrauchen für andere Menschen, als er mich gebraucht. Und als er den Friede gebraucht und wen auch immer hier, die Nanny gebraucht. Gott möchte dich gebrauchen. Und da sind wir, jeder von uns, gefragt. Und ich kann dir sagen, ich erlebe das momentan auch in der kleinen Familie. Denn nicht alle meine Geschwister sind im Glauben. Da gibt es einen, der momentan nicht glaubt. Und wir hatten gerade eine richtig schöne Erfahrung, haben gerade Heiliggeist, Jugendgottesdienste, nichts mit mir zu tun, sondern mit Gott, unseren Jugendpastoren, die einfach wollen, dass Jugendliche Gott begegnen, ähnlich hier wie in Pforzheim. Und mein Sohn kam zurück und hat ganz leise, der ist eher so ein leise Treter, meiner Frau etwas erzählt. Mitten im Gottesdienst hat er auf einmal so eine Vision gehabt und er sah seinen Freund und er sah meinen Bruder im Himmel mit sich. Und er wusste, hey, das ist real, da ist ein Zuspruch. Und während er das so redet, unsere Herzen tanzen vor Freude, sagt mein kleiner Sohn, nicht beteiligt, hey, ein Drittel meiner Gebete sind für ihn. So, dass er drückt alles in Zahlen aus, mein Sohn, ja, ist in Mathematik, ist ein Zahlenmensch. So, ein Drittel meiner Gebete sind für diesen, meinen, für seinen Onkel. Und das ist genau dieses Herz, so... Das Leben meines Bruders ist mir nicht egal, sondern ich möchte im Himmel zusammen sein mit den Menschen, die Gott in mein Leben hineingesetzt hat. Amen. Seid ihr bei mir? Ich glaube, wenn das unsere Herzenshaltung ist, dann werden wir Wunder erleben, dann werden wir das Übernatürliche erleben. Und das haben sie erlebt. Und nicht nur er hatte einen Traum und Vision, sondern auch andere, wenn das unser Herz ist. Wenn wir nicht sagen, ach dann 10, 9, 8, ihr kennt die Geschichte, darf man heute gar nicht sagen, politisch ungerecht, dann ist wieder ein weniger Nein. Sondern wir nehmen sie eben nicht hin, sondern wir gehen hinterher. Und wir sagen nicht, man müsste, sondern wenn Gott einen Namen in dein Herz hineinlegt oder wenn so ein Name kommt, wenn du an Menschen denkst und immer wieder neu musst du an Menschen denken, dann bist du der Mann. Ich habe schon manches Reden Gottes überhört, weil ich so busy war. Und im Nachhinein dachte ich, hatte Gott nicht zu mir geredet? Und wie hatte Gott geredet? Einfach durch einen Gedanken. Ich dachte an jemanden und irgendwann war der Impuls, eigentlich sollte man, aber wer war der Mann? Und eigentlich war ich der Mann, aber ich hab das innerlich abgeschoben, ich bin ja so beschäftigt. Wenn du an Menschen denkst, und damit meine ich jetzt nicht, geh die Gemeindeliste durch und scroll, wer kommt nicht mehr, sondern wenn du an Menschen denkst, dann darfst du ihnen gerne mal hinterhergehen. Vielleicht einfach mit einer kleinen WhatsApp, wie geht's dir? Und wisst ihr, das ist so gut, ein kleines Zeichen und Menschen sind da. Nach dieser Rosenaktion am nächsten Sonntag waren eine ganze Reihe von Leuten wieder im Gottesdienst, Gott sei Dank. Es geht weiter. Lesen wir Vers 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft. Und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ihnen ein Zeichen von ihnen mit. So, hier ist David und David bekommt einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist ganz natürlich. Nichts Heiliges, nichts Übernatürliches. Dieser Auftrag geschah in der Weltgeschichte x-mal. Das sind die einen an der Front und die anderen unterstützen die Front. Ja? Das ist, so ist Krieg, so gewinnt man. Nicht alle sind am Kämpfen und wenn der Zufluss nicht mehr da ist, dann wird es gefährlich. Und der Vater vom David sagt, David, du bist noch nicht der Krieger. Obwohl du gegen den Löwen gekämpft hast und den Bären gekämpft hast. Du bist es noch nicht. Dein Job ist, Botenjunge zu sein. Und David geht nicht hin und sagt, Papa, weißt du nicht, was für ein Held ich bin? Überleg mal, gestern habe ich gegen den Löwen gewonnen. Warum schickst du mich nicht als Krieger? Sondern sein Job war einfach, seinen Brüdern Essen zu bringen. Aber was tut er? Er lässt sich etwas sagen. Er ist bereit, ein Teil der kleinen Lösung zu sein. Und zwar nicht gegen den Riesen, sondern einfach im Auftrag für seine Brüder, für seine Familie. Und David setzt diesen Auftrag einfach um. Gary erzählte am Sonntag, ich glaube nicht, dass wir eine besondere Berufung haben zu putzen, sondern jeder von uns kann es tun. So, vielleicht wartest du auf die Berufung Gottes deines Lebens. Und ich will dir sagen, jeder von uns ist es berufen, Kind Gottes zu sein und den Auftrag Gottes zu leben. Aber es gibt so viele Dinge, die dürfen wir einfach tun. Und da gibt es jemanden, der kommt und sagt, hey, wärst du bereit dazu? Und an dieser Stelle lade ich dich ein, sei ein natürlicher Christ und lerne Ja zu sagen. David hört etwas und er sagt, ei, ei, Papa, mache ich. Ich gehe los und er tigert los und er setzt diesen Auftrag um. Er kommt dort an und er findet genau dieses Szenario. Der Riese, der wieder das Heer verhöhnt. Und dann stellt er ein paar Fragen und sagt, und an dieser Stelle wird er mutig, wird vielleicht sogar frech und sagt, hey, was für eine Belohnung ist da ausgesetzt, demjenigen, der gegen dieses Großmaul da antritt. Und dann lesen wir Vers 28. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du hier herabgekommen? warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Und David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Diese Geschichte ist mir eine ganz wichtige Geschichte, denn ich kann euch sagen, im Reich Gottes haben wir ein Problem. Wir haben Leiter, die Hirten sind. Und Hirten sind eigentlich seelsorgerliche Typen, die ein weiches Herz haben. Du gehst zu deinem Pastor und du erwartest Empathie, du erwartest Mitgefühl, du erwartest Trost, oder? Die allermeisten würden genau das von einem Leiter erwarten. Das heißt, ihr Herz ist weich und dementsprechend sind sie sensibel und hören gut zu. Und jetzt vergiss mal deinen Pastor, wir alle dürfen an dieser Stelle uns angesprochen fühlen. Und weil wir so sensibel sind, weil wir die Not der Menschen sind, hören wir und sind verletzt. Und das ist leider oft die Realität. David kam im Auftrag von seinem Vater, gesandt von seinem Vater. Was war seine Absicht? Er sollte lediglich Essen vorbeibringen, Punkt, oder? Hatte David eine böse Absicht? Nicht wirklich. Aber hier hört er, und ich nenne es mal den Kampf vor dem Kampf. Er hat noch gar nicht gegen Goliath gekämpft. Er hat noch gar nichts getan. Noch bevor er etwas tut, gibt es einen Kampf. Und dieser Kampf ist leider auch in Gemeinden die Realität. Und ich weiß nicht, wie viele Veränderungsschritte wir unternommen haben, links und rechts. Und fast immer waren diese Schritte begleitet von diesen Eliab-Kämpfen. Dass ein Mann weiß, eigentlich habe ich eine gute Absicht, aber ihm wird was Schlechtes unterstellt. Und an dieser Stelle frage, wer ist Feind und wer ist Bruder? Dein Bruder ist nicht dein Feind, auch wenn er dir was Böses unterstellt. Auch wenn die Worte wehtun. Und deine Schwester ist nicht deine Feindin. Und an dieser Stelle hören manche Männer und manche Frauen Gottes auf und sie vergessen eigentlich, wer der Gegner ist. Sondern sie sind verletzt und sie ziehen sich nach Hause. Stell dir mal vor, David hört diese Worte, ich kenne die Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens. Was für ein Urteil. Wer wird sich freuen, solch ein Urteil über sein Leben zu hören? Also wenn du mir das sagst, dann sage ich, ciao, ich bin dann mal weg. Das trifft mich, das tut mir weh, das will ich nicht hören. Und ich denke, ich wollte doch nur Gutes. Kennst du das, wenn du eigentlich den Menschen einen guten Ratschlag gibst und Jahre später kommen sie und sagen, damals hast du gesagt. Und du denkst, ja, aber ich meinte es gut. Sorry, wenn du es nicht gut gehört hast, ja. So, und vielleicht ist man auch manchmal zu schnell. Vielleicht denkt man auch zu wenig nach und so weiter und so fort. Keiner ist willkommen. Aber wie schnell ist man dabei in dieser Schublade? Und hier ist diese Schublade, du bist böse. Und manche hören auf im Kampf, wozu sie eigentlich berufen sind, weil sie das Urteil ihres Bruders gehört haben. Und das Urteil des Bruders ist leider nicht gut. Und an dieser Stelle will ich euch ernüchtern, wir sind nicht im Himmel, es gibt immer noch die bösen, bösen, großen Brüder. Die gibt es. Punkt. Ob ich will oder nicht. Solange wir auf dieser Erde sind, gibt es Menschen, die dir irgendwas Böses unterstellen, irgendwie nicht verstehen. Und die sagen, weshalb bist du überhaupt gekommen? Ich kenne genau deinen. Die sagen nicht, danke, dass du gekommen bist, danke für den Käse, danke für, ich meine, David hat dir was zu bringen, danke für die Grüße. Bitte richte mal unserem gemeinsamen Vater aus, es geht uns gut, alles paletti. Sondern obwohl er kam mit guter Absicht, wird was Böses ihm unterstellt. Und wir seelsorgerlichen Leiter sind schnell an dem Punkt, dass wir sagen, so jetzt höre ich auf. Burnout unter Pastoren, aber nicht nur Burnout unter Pastoren, sondern Burnout unter Männern und Frauen Gottes in der Gemeinde, die irgendwann mal aufhören, weil sie sagten, ich meinte so gut, aber mir wird eine böse Absicht unterstellt. Und was ich dir rate, verwechsle nie den Bruder mit dem Feind. Und diese bösen Worte, die du hörst, überhör sie doch. Sag doch wie David, was habe ich dir getan? War doch nur ein Wort. What's up? Wisst ihr, es ist so leicht gesagt und ich merke, ich bin eigentlich ein relativ sensibler Mensch, aber wenn du mit Menschen umgeben bist, die noch sensibler sind, dann kannst du den Rat mal sagen. Es ist so schwer, solche dunklen Worte zu hören und einfach zu überhören. Von Jesus heißt es, und da bete ich für euch und für mich und für jede Frau und jeden Mann Gottes, dass er eine harte Stirn hatte. Was ist eine harte Stirn? Wisst ihr, Jesus hat noch nicht gepredigt. Er hat noch nicht Wunder getan und schon wollten die Menschen ihn umbringen. Ist doch krass, oder? Nach seiner ersten Predigt in Nazareth entschieden die Menschen, dieser Jesus muss sterben. Er hat noch kein Zeichen getan, noch kein Wunder. Hat lediglich gesagt, so der Geist des Herrn ist auf mir. Das hat sich heute verwirklicht und die Leute sagen, er muss sterben. So hätte Jesus nur dieses weiche Herz gehabt, dann wäre er nicht der Retter dieser Welt geworden. Aber neben dem weichen Herzen hat er eine harte Stirn. Und David hat die harte Stirn. Und diese harte Stirn wünsche ich dir, dass du sagst, hey, alles okay. Du magst mich jetzt gerade falsch beurteilen, aber Gott ist der Richter meines Herzens. Ich lass mich nicht abbringen vom Kurs. Und das ist übernatürlich. Das ist wichtig. Wie viele Kämpfe werden nicht gewonnen, weil wir in den Vorkämpfen stecken bleiben, statt den Auftrag umzusetzen? Ich habe so viele Jahre meines Lebens den Leuten einfach gesagt, hey, geht einfach, tut's doch einfach, just do it, frag nicht so viel, tut es einfach. Manchmal ist auch nicht falsch zu reden, manchmal ist auch nicht falsch zu fragen, aber im Großen und Ganzen, geh einfach drauf los. Und jetzt geht es weiter, Vers 40. Sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach. Es geht um diese Rüstung, wir kennen die Geschichte vielleicht. David wird irgendwann mal vor Saul gebracht und Saul sagt, hey, ich möchte, dass du kämpfst. Ich sehe in dir den Geist Gottes, du bist der einzige Mutige hier. Obwohl alle anderen so viel mehr Erfahrung haben, aber du bist mutig. Und weil du mutig bist, bist du eigentlich der Einzige, der kämpfen kann. Du magst der Beste sein ohne Mut, hast du bereits verloren. Und du magst keine Erfahrung haben, aber mit Mut bist du besser als derjenige, der keinen Mut hat. Und Saul sagt, hey, ich möchte, dass du für uns kämpfst, aber kämpfe doch mit meiner Rüstung. Und David zieht diese Rüstung an und er merkt, diese Rüstung steht mir nicht. Ich bin sie nicht gewohnt, die passt nicht zu mir. Und an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, du darfst der Mensch sein, du darfst die Person sein, die du bist. Und du musst nicht jemand vortäuschen oder vorspielen. Du musst nicht eine Rolle übernehmen, die du nicht bist. Du musst nicht mit Waffen kämpfen, die nicht deine Waffen sind, sondern du darfst mit deinen Waffen kämpfen. Was waren die Waffen von David? Es war eine Schleuder. Überleg mal, dieser Hühne, dieser absolute Elite-Soldat und hier dieser kleine Junge mit der Schleuder. Aber es war gut, dass er mit der Schleuder antrat. Warum? Es war seine Waffe. Und in der Hand von diesem Hirtenjungen war diese Waffe gefährlich. Den Ausgang kennen wir, oder? Wer ist denn gestorben? David oder der Riese? Der Riese starb. Warum? Weil David eben nicht auf die Ebene gegangen ist von, ich kämpfe in einer Rüstung, in der man kämpfen sollte. Alle anderen machen es, deswegen muss ich es auch machen. Sondern ich kämpfe mit dem, was mir vertraut ist. Und an der Stelle natürlich, du musst nicht in der Waffe eines anderen, in der Rüstung eines anderen, in der Art eines anderen, in der Sprache eines anderen. Du musst nicht der Apologet sein, weil der andere Apologet ist, der super Theologe, weil der andere Theologe ist. Du darfst du selbst sein. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir alle Erfahrungen im Leben gemacht. Wir alle gehen, oder? Wir alle laufen, wir alle reden, wir alle hören. Wir alle haben unsere Kämpfe gekämpft. Und Gott sagt, du darfst du selbst sein, kämpf mit deiner Waffe. Gedanken verstanden? Wir könnten das übertragen auf viele Bereiche, aber ich glaube, mir reicht es einfach zu sagen, sei du selbst, kämpf mit dem, was dir gegeben ist, wo du unterwegs bist. Und du musst dabei nicht dich festlegen und sagen, ich werde nie ein Schwert in die Hand nehmen. Später sehen wir, dass David sehr wohl mit Rüstung, mit Schwert, mit Speer kämpft, oder? David begrenzt sich nicht, aber in dem Moment ist er der Junge, der er ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir natural sind. Deswegen liebe ich auch diesen Gedanken des Natürlichen. Und dann geht David hin und er wählt sich diese 5 Steine aus. Und er tritt gegen diesen Riesen und dann lesen wir das in Vers 45. Da sagt David, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Ich liebe diesen Gedanken. David sagt, du kommst mit all dem, was dich ausmacht. Ich aber komme im Namen Gottes. Und das ist der Schlüssel. Und an dieser Stelle ist die Frage, welche 5 Steine würdest du nehmen? Welche 5 Steine würdest du aufheben, die in deine Schleuder passen und die so gut fliegen, dass sie ihr Ziel treffen? Ich habe über diese Geschichte schon oft gepredigt und mir war dieser Hirtenjunge, was muss es langweilig sein manchmal. Denn der Löwe und der Bär kamen nicht jeden Tag. Es gab viele Tage von morgens bis abends, da ist nichts passiert. Und ich sehe diesen kleinen Hirtenjunge und er übt immer wieder mit seiner Schleuder. Und wie wird er wirklich gut? Da reichen die statischen Ziele nicht mehr, sondern müssen mobile Ziele herhalten. So der eine oder andere Vogel, vielleicht sogar manche Schmetterlinge, waren nicht sicher im Leben von David, sondern auf einmal flogen die runter. Warum? David lernte, mit seiner Schleuder gut umzugehen. Sorry für uns tierliebenden Menschen. Aber was sind diese Steine? So, ich lese euch ein Zitat mal vor. Ich habe das extra abfotografiert, beziehungsweise zusammengefasst. Stefan sagt, Stefan Vater oder Dr. Stefan Vater, Dankbarkeit ist der Schlüssel. Du bist nicht berufen, ein Sumpfchrist zu sein, sondern ein anderer. Oder Real Life, die Lösung, Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennen wir. Aber wie oft sind wir dabei, unsere Probleme aufzuzählen? Zu sagen, Gott, schau mal. Und Gott sagt, nein, vergiss mal deine Probleme. Fang mal an, den Herrn zu loben. Fang mal an, das aufzuzählen, was ich dir Gutes getan habe. Und dann geht er weiter und er sagt, in meinem Leben ist der erste Stein auf der Schleuder Dankbarkeit. Wenn ich Dank sage für Menschen, verändert das meine Perspektive über Menschen. Vielleicht ist es so leicht für dich, dass du meckerst und klagst und jammerst und sagst, der passt mir gar nicht. Warum gehst du nicht mal hin und fängst an, über die Person Dankbarkeit auszusprechen, Gutes auszusprechen? Einfach zu sagen, Gott, danke, dass der Mensch ist. Und vielleicht verändert das deine Perspektive. Ich möchte euch einige Steine mitgeben, die auf meiner Schleuder sind. Der erste Stein ist Identität. So, womit kämpfe ich diesen geistlichen Kampf? Der erste Stein in meinem Leben ist, ich weiß, wer ich bin. Und das wünsche ich dir auch, dass du weißt, wer du bist. David wusste, ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. Und Jesus wird genau an dieser Stelle immer wieder neu versucht. Wer bist du? Und Jesus wusste, wer er ist. Und ich weiß, wer ich bin. Wenn ich morgens aufwache, weiß ich, wer ich bin. Wenn ich nachher ins Bett gehen werde, weiß ich, wer ich bin. Ich bin erkauft. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Nicht der, aber ein Sohn Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir wissen, wer wir sind, dann kann uns niemand was anhaben. Wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, dann kann kommen, wer kommt. Wir wissen, Gott ist auf unserer Seite. Wir sind Kinder Gottes. Der Sieg, den hat er errungen für uns. Diese Identität ist so eine wichtige Geschichte. Und Gott möchte dir genau diese Identität immer wieder neu zusprechen. Wenn Jesus es nötig hatte, erinnert zu werden, dann hast du es vielleicht auch nötig. Und ich will es dir heute zusprechen. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Du kämpfst nicht irgendeinen Kampf, sondern du bist wer? Du bist nicht nur Mensch. Du bist nicht nur Frau. Du bist nicht nur Mann, sondern du bist erkauft mit dem Blut von Jesus. Amen. Du gehörst zur Familie Gottes. Das ist deine eigentliche Identität. Und wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann macht es einen Riesenunterschied. Woher weiß ich das? Wenn ich dann weiterlese oder auch davor lese, da finden wir den Helden Jonathan. Und der Held Jonathan wusste, wer er war. Ich bin der Sohn des Königs und mein Vater ist der König. Mein Vater kann kämpfen. Und weil ich der Sohn des Königs bin, wachse ich in diese Rolle hinein und ich bin auch ein Held Gottes. Und du bist auch eine Tochter, ein Sohn des Königs. Der zweite Stein in meiner Schleuder ist das Wissen um den Heiligen Geist, beziehungsweise das Wissen um die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, wie oft predigen wir genau dieses, Jesus ist der Immanuel. Und Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du magst den Beschützenstag deines Lebens haben, dann denk daran, Jesus ist gerade jetzt da, er ist bei dir. Okay? Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. David tritt gegenüber diesen Riesen und er weiß, dass Gott bei ihm ist. Und in meinem Leben, egal was kommt, ich weiß, dass Gott bei mir ist. Warum? Weil er es versprochen hat. Und er hat es nicht einmal versprochen, sondern er hat es unendlich oft versprochen. Hey, ich bin siehe und ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Und du wachst morgen auf und du weißt, Gott ist da. Halleluja. Deswegen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns. Er ist bei uns. Er ist der Tröster. Und das gilt nicht nur für die Pfingstler, sondern das gilt für jeden Christen. Amen. Aber an dieser Stelle freue ich mich, dass ich Pfingstler sein darf, dass ich das zutiefst glaube. Gott ist bei mir und bei dir. Amen. Willst du diese Waffe annehmen, zu sagen, ja, meine Identität ist, ich gehöre zu Gott? Und willst du diese nächste Waffe auch anziehen, zu wissen, Gott ist bei dir? Und weil Gott bei dir ist, ist der Ausgang eigentlich eh schon klar. Der nächste Stein, der mir wichtig ist in meinem Leben, ist der Auftrag. David ging dorthin mit einem ganz klaren Auftrag von seinem Vater. Und während er dort ist, merkt er, mein himmlischer Vater gibt mir einen anderen Auftrag. Denn es geht um die Ehre seines Namens. Er spürte diesen Auftrag. Und ich bin mir ganz sicher, nicht erst durch die Worte von König Saul, sondern vorher wusste er, das geht doch nicht, dass wir als Volk Gottes alle zurückweichen, dass da niemand mutig ist. Und der Geist Gottes, der auf ihm ruhte, er war gesalbt. Die Salbung des Königs, die Salbung Gottes lag auf seinem Leben. Er regte sich und er sagte, das geht gar nicht anders. Da muss doch jemand aufstehen. Es geht um die Ehre Gottes. Amen. Und das ist genau dieser innere Auftrag, wo er wusste. Und diesen Auftrag hast du und den habe ich genauso. Vergess dir nicht, du hast nicht den Auftrag, der Beliebteste zu sein. Wir wünschen uns Himmel auf Erden, wir wünschen, dass alle Menschen uns mögen. Und dass sie sagen, das hast du aber toll gemacht. Ich auch, du auch, oder? Aber das ist nicht der Auftrag. Sondern der Auftrag ist, geht hin, mache zu Jüngern. Und wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich, ich habe einen Auftrag von Gott. Ein Auftrag zu vergeben, ein Auftrag zu lieben, ein Auftrag für sein Reich einzutreten. Der nächste Stein ist der Stein der Erinnerung. Und ich finde, genau diesen Stein bedient David unglaublich. David sagt, hey, gestern war der Löwe da. Aber wer ist immer noch da? Nicht der Löwe, aber ich. Und vorgestern war der Bär da. Und wer ist immer noch da? Nicht der Bär, sondern ich. Amen. Und wenn du in dein Leben mal scrollst, wie viel Gutes hat Gott getan? Und an dieser Stelle versucht der Teufel irgendwie unser Kurzzeit- und unser Langzeitgedächtnis zu löschen. Und wir sehen nur das Problem. Und wenn du mal anfängst aufzuzählen, wie viel Gutes Gott doch geredet und getan hat, allein im letzten Jahr. Also wenn ich das aufzähle, dann ist da ein langes, dickes Buch, das ich schreiben müsste. Und dann sagt ein Prediger, count your blessings and not your burdens. War das Leben immer leicht? Nein. War es immer schön? Nein. Waren alle Leute immer lieb zu mir? Nein. War Gott bei mir? Amen. Okay? Lasst uns diesen Stein der Erinnerung nicht vergessen. So, die Bibel sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der nächste Stein ist der Stein der Dankbarkeit. Und an der Stelle dürft ihr gerne mal aufschlagen, 1. Thessalonich 5, wenn ich das finde hier in der Bibel. Sorry, zweiter. Ganz komische Übersetzung. 5, Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. So, Paulus sagt, was ist der Wille Gottes für euer Leben? Der Wille Gottes ist Freude. Punkt. Du hast heute Grund, dich zu freuen, warum der Himmel wartet auf dich. Du hast heute Grund, dich zu freuen, warum du darfst Tochter Gottes sein, du darfst Sohn Gottes sein. Deine Schuld ist vergeben. Du darfst heute dich freuen. Warum? Ja, weil deine Vergangenheit, egal wie sie aussah, nicht gleich ist mit deiner Zukunft. Und du magst ein Mörder sein, du magst dieser Schächer am Kreuz sein. Gott hat deine Vergangenheit gelöscht, hat deine Schuld vergeben und das, was auf dich wartet, sieht anders aus. Du darfst dich heute freuen, warum? Weil Jesus gesagt hat, und ich bin bei dir. Freude ist etwas ganz Reales, obwohl die Umstände vielleicht nicht immer gut sind. Und da diesen Blick auf Jesus zu richten, sagen, und ich will mich freuen, ist, glaube ich, so wichtig. Dankbarkeit und Freude ergänzen sich. Und in dem Ganzen sagt die Bibel, und vergesst nicht zu beten. Betet alle Zeit. Was bedeutet alle Zeit zu beten? Es bedeutet nicht komisch zu werden, sondern es bedeutet genau diesen Blick, Jesus, du bist da und weil du da bist, kann ich, egal gegen welchen Feind auch immer, bestehen. Andere Feinde werden kommen im Leben von David. Und es wird immer noch skurriler, oder soll ich sagen, noch übernatürlicher. Ich liebe die Geschichte, wo Gott selbst für David kämpft. Wo David sagt, hey Gott, wie sollen wir es tun? Und dann kommt die Anweisung Gottes und die ist ganz, ganz konkret. Und letztendlich muss das Heer Gottes gar nicht kämpfen, sondern Gott kämpft selber. Das war nicht immer so, sondern es war eine Story, wo es so war. Aber ich liebe es. Welche Steine sind auf deiner Schleuder? Ich könnte über ganz andere Steine reden. Beispielsweise den Stein des Friedens, dass Gott dir Frieden geschenkt hat. Das ist auch so eine Waffe, oder? Dass du weißt, obwohl alle Welt gerade am Rad dreht, haben wir Frieden. Und ganz, ganz ehrlich, unsere Welt dreht doch am Rad, oder? Also ich finde, es wird immer noch skurriler jedes Jahr. Ich dachte, 2020 war verrückt. Ich finde 2021 jetzt schon noch verrückter. Und 2019 war verrückt und 2020 war definitiv verrückter. Und in dem Ganzen habe ich Frieden. Ich sage nicht, dass alles easy ist. Und das mit Israel und Palästina, hey, das berührt mein Herz. Und viele andere Sachen berühren meine Herzen auch. Und Gender und all das Verrückte, was in dieser Welt geht. Aber ich habe den Stein des Friedens. Amen. Du auch? Dieser Friede, der höher ist. Dieser Friede, der deswegen kommt, weil Gott da ist. Ich würde gerne beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für diese alte Geschichte, die uns ja so klar vor Augen führt, worum es geht. Und Gott, ich bete, dass wir natürliche und übernatürliche Christen sind. Jesus, ich bete, dass wir so Menschen sind, die treu sind im Kleinen und die auf diese bösen Worte der anderen, die demütigen und einschüchtern wollen, gar nicht hören. Wo es einfach abprallt, wie bei einer Ente, Gott. Ich bete darum, dass wir nicht so Christen sind, die den Kampf vor den Kampf so sehr suchen, sondern dass wir wissen, wir haben eigentlich einen anderen Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, mit unserem Bruder zu diskutieren und zu gewinnen. Unser Auftrag ist, uns auch nicht zu rechtfertigen oder unser Auftrag ist, nicht gut dazustehen, sondern unser Auftrag ist der Auftrag, den du uns gegeben hast. Gott, und ich bete, dass wir in diesem Auftrag mutig unterwegs sind. Und ich danke dir, dass wir in unserer Rüstung dort stehen dürfen, in unserer Art. Dass ich anders bin als Jonas und Jonas anders als die Damaris und Damaris anders als Jürgen. Und jetzt könnte ich so viele Namen aufzählen und wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir dürfen mit unseren Fertigkeiten, mit unseren Tools kämpfen. Und wir dürfen mit dem kämpfen, dass wir wissen, wer wir sind und wer wir in dir sind. Jesus, ich bete, dass du uns das neu vor Augen führst. Und ich lade dich ein, dass du kurz überlegst, welche Steine würdest du auf diese Schleuder legen? Mit welchen Steinen würdest du ja in den Krieg ziehen? Und würdest wissen, und der Sieg ist auf meiner Seite. Und diese Steine sind mir wichtig. Und ich bin mir sehr ziemlich sicher, es werden andere Steine sein, aber sie werden gut sein für dein Leben.